Herzlich willkommen zu BR24 Medien. Das ist der Medienpodcast des Bayerischen Rundfunks. Ich bin Linus Lühring und kurzer Blick auf den Kalender. Wir nähern uns so langsam der Jahresmitte 2026 und da sind wir mittendrin in einem Jahr, das den Titel Supersportjahr verdient hat. Handball-WM, Olympische Spiele, die sind schon durch. Die Fußball-WM startet bald. Dazu Tour de France, Bundesliga, Tennis, Formel 1. Und über all das zu berichten, das ist für viele ein Traumjob. Nah dran an den großen Emotionen, an Stadien, Stars und auch diesen ganzen internationalen Turnieren. Aber da ist Krise im Sportjournalismus. Das sagt zumindest der Mann, mit dem ich heute in BR24 Medien spreche. Er spricht von Auflösungs- oder auch Zerfallserscheinungen im Sportjournalismus. Sein Buch über genau diese Entwicklung heißt deswegen auch Abwärtsspirale. Es geht nicht nur um die wirtschaftliche Basis des Sportjournalismus, sondern auch die publizistische Qualität, die ist gefährdet, sagt er. Wie konnte es so weit kommen und gibt es Wege aus dieser Krise? Darüber sprechen wir und der Mann, dem ich gerade schon die Rampe gebaut habe, das ist Christoph Bertling. Er ist Kommunikations- und Sportwissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Hallo, schön, dass Sie Zeit haben.
Hallo, Herr Lühring.
Ihre Einleitung zu dem Buch, das ich gerade schon angesprochen hatte, da schreiben Sie davon, so wirkt es auf mich, dass Sie zum einen begeisterter Sportfan sind und dass Sportjournalismus für Sie auch am Anfang ein richtiger Traumjob war, oder? Stimmt das?
Das ist genau richtig. Ich kam aus dem Sport, habe hier an der Deutschen Sporthochschule studiert und liebe den Sport und auch den Journalismus, Sportjournalismus. Genau richtig, ja.
Und Sie haben dann sich da reingearbeitet. Sie schreiben davon, dass Sie viel gelernt haben von Kolleginnen und Kollegen, aber dann schreiben Sie auch, dass sich da Zweifel eingeschlichen haben an der Arbeit im Sportjournalismus. Was haben Sie da gespürt?
Man spürt eigentlich, dass die Kollegen höchst professionell arbeiten und das Problem gleichzeitig dabei ist, dass ich aber beobachten konnte, dass die strukturellen Bedingungen eigentlich immer weniger gestimmt haben. Ich kam mehr aus dem Printbereich heraus, habe beim Kölner Stadtanzeiger angefangen, habe dann bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet und dann für viele Medienunternehmen als Freelancer. Und man fragt sich dann, warum gehen manche Titel tatsächlich so schnell vom Markt? Warum ist es so, dass Redaktionen schrumpfen? Also meine Redaktion beim Kölner Stadtanzeiger ist auch extrem geschrumpft in den letzten 10 Jahren, wie auch viele andere Verlagshäuser. Und dann merkt man das Gleiche, dass es eben auch bei RTL und den Sportredaktionen so geht. Und es kam immer mehr dieser Botschaften. Und da fragt man sich dann irgendwann als Akademiker, wo führt das hin? Aber vor allem, warum ist das eigentlich so?
Und dann haben Sie sich entschieden, ich beschäftige mich nicht sozusagen auf der journalistischen Seite mit dieser Entwicklung, sondern analysiere das eben als Sportwissenschaftler und haben deswegen Ihre Doktorarbeit und auch Ihre Habilitation jetzt ganz aktuell darüber geschrieben.
Genau, weil mich einfach tatsächlich interessiert hat. Es gab immer so einen Vorwurf, den ich nicht teilen konnte. Ich kam aus den Redaktionen heraus und habe, wie gesagt, die ganzen Kollegen und bis heute als höchst professionell wahrgenommen. Aber das Umfeld war immer, wie soll ich sagen, fast schon feindseliger, tatsächlich qualitativ hochwertigen Journalismus herzustellen. Der Vorwurf war immer, dass es eigentlich die Sportreporter-Fans sind, die es nur hinter die Absperrbande geschafft haben und näher an ihren Stars dran sind. Aber man fragt sich dann, was ist denn eigentlich Sportjournalismus? Ist Sportjournalismus normaler Journalismus, also nach den normalen Kriterien oder nicht? Und da fing es eigentlich in der Doktorarbeit an, dass ich merkte, es ist ein Sonderweg und wir müssen anders sein. Wir müssen eigentlich unterhalten, wir müssen Events auch inszenieren. Dann hat man aber ganz andere Qualitätskriterien. Und ich finde, dass die Kollegen das auch sehr, sehr gut machen. Aber andererseits müssen wir natürlich auch sehr kritisch sein und den normalen journalistischen Qualitätskriterien auch entsprechen. Mhm. Und damit hast du so eine Widersprüchlichkeit im Sportjournalismus drin. Und die fand ich spannend von Anfang an. Ne? Also wie schaffe ich es, Unterhaltung herzustellen, möglichst nah dran zu sein, Emotionen und Spannung aufzubauen, aber gleichzeitig musst du extrem kritisch auf die Gesamtentwicklung eben auch drauf sehen, wenn es zum Beispiel um sexuellen Missbrauch geht, wenn es um Doping geht. Und das fand ich faszinierend. Wie bekommen wir dieses Wechselspiel hin?
Also das Spannungsfeld, das Sie gerade beschreiben, das ja, wird uns hier auch so ein bisschen leiten durch diese Ausgabe von BR24 Medien. Bevor wir auf diese zentrale These von Ihnen kommen, Auflösungs- und Zerfallserscheinungen, woran liegt das? Also man kann schon mal vorwegschicken, Sie sagen, Explizit nicht. Das ist sozusagen, liegt konkret am Verhalten der Kolleginnen und Kollegen, die in dem Bereich unterwegs sind, die irgendwie an sich einen schlechten Job machen. Darum geht es ihnen nicht, so habe ich sie auch in dem Buch verstanden, sondern es sind eher, ja, Rahmenbedingungen, die problematisch sind. Da kommen wir gleich drauf.
Ich würde
Ja?
vielleicht leicht einschränken, dass
Okay.
es auch opportunistisches Verhalten teilweise ist.
Opportunistisches Verhalten, okay.
Genau, ja, genau.
Das,
Entschuldige mich
das, nee,
dafür.
gar kein Problem, das schreibe ich mir mal auf, da kommen wir gleich noch zu. Ich würde gerne aber kurz noch mal ganz vorne bleiben, weil Sie das gerade schon so angedeutet haben, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Sportjournalismus ist ja was Besonderes, gerade im Unterschied zu anderen Formen des Journalismus. Lassen Sie uns da noch mal kurz drauf eingehen und würde gerne da noch eine Perspektive mit reinbringen, die Sie auch beschreiben, dass es auch so zwei Arten von Sportjournalismus gibt, die Binnen- und die Außenperspektive. Was meinen Sie damit? Warum ist das im Sportjournalismus eine ganz wichtige Unterscheidung?
Das ist eigentlich genau das, was ich gerade versucht habe zu beschreiben mit der Unterhaltung und der Information. Manchmal ist es so, wenn wir Journalismus als Dienstleistung für die Gesellschaft ansehen würden, dass der Sport zwei Dienstleistungsfunktionen hat, also der Sportjournalismus. Einerseits eben zu unterhalten, das erwarten auch die Rezipienten im starken Maße, deshalb schalten sie Sport auch ein. Und damit sind Qualitätskriterien in dieser Binnenperspektive die, dass wir das Event zu einem Unterhaltungsevent tatsächlich eben setzen und damit kommen auch die großen Reichweiten, die Begeisterung und der Sport wird nach vorne getrieben. Ist damit auch ein gesellschaftlicher Leuchtturm, wenn man so möchte, dass Leute sich dahinter tatsächlich eben vereinen können mit diesen großen Sportereignissen, die Sie gerade am Anfang in der Anmoderation eben auch erwähnt hatten. Andererseits
Also
ist es
ganz
aber
kurz nochmal, um es konkret zu
ja.
machen, die klassische Live-Reportage, Bundesliga-Berichterstattung, Samstagnachmittag, Live-Konferenz im Radio und so weiter.
Genau, Fußball-WM fängt an und wir wollen dann tatsächlich wissen, gewinnt das Team nicht. Und wir sind einfach begeistert vom Sport an sich. Das wäre die Binnenperspektive, über den sportlichen Wettkampf zu berichten. Die Außenperspektive ist aber der eigentlich klassische Journalismus. Das heißt also, wir müssen ja darüber reden, was passiert im Umfeld Sport, das viel größer ist als diese Events. Wir haben eine Vereins- und Verbandsstruktur, die weltweit einzigartig ist. Wir haben Ehrenamtsstrukturen, wir haben Schwimmbadsterben, wir haben sexuellen Missbrauch. Das heißt, es sind sehr, sehr wichtige, ernstzunehmende Themen, die auch sehr ernst nach anderen Qualitätskriterien berücksichtigt werden müssen. Und wir haben eine Strahlkraft des Sports auf die Wirtschaft. Wir haben, wenn wir jetzt über die Olympiabewerbungen sprechen in Deutschland, natürlich auch wirtschaftliche, gesellschaftliche, politische Faktoren. Das wäre die Außenperspektive und das wäre für mich auch klassischer Journalismus. Und wenn ich das beschreibe, gehe ich eigentlich davon aus, oder all das, was ich auch mit Experten besprochen habe, ist gerade, dass dieser kritische Bereich, die Außenperspektive, die ist sehr, sehr schwer tatsächlich herzustellen. Und sie wird auch immer schwerer herzustellen, weil viele Leute seit der Digitalisierung, viele Vereine und Verbände das eben auch übernommen haben. Und damit wird es immer schwieriger, tatsächlich in dieses Wechselspiel zwischen Binnen- und Außenperspektive reinzukommen. Also eine sehr schwierige Aufgabe, wie ich finde.
Dann lassen Sie uns mal genauer schauen auf die Ursachen für diese Probleme. Sie haben jetzt eins schon genannt, das ist ja PR, das Problem, dass immer stärker kontrolliert wird von Verbänden, von Vereinen. Welches Bildmaterial gibt es, aber auch welche Zugänge gibt es zu Sportlerinnen und Sportlern bei Interviews? Es ist immer schwieriger, so schreiben Sie, unabhängig zu berichten, sondern man ist oft angewiesen auf Material, das eben man nicht selber hergestellt hat. Das ist das erste große Hauptproblem.
Ja, es ist ein großes Problem, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, es ist das Problem des Journalismus und wie er damit umgeht, dass Verbände und Vereine und eben auch große Sportorganisationen so etwas machen. Das ist natürlich klar, weil sie versuchen natürlich ihre PR eben erstmal auszuweiten. Es ist die digitale Transformation, die wir im Sport in extremem Maße tatsächlich eben auch sehen, weil die großen Player haben sehr viel Geld, sehr viele Möglichkeiten und ein globales Publikum sich aufzustellen. Und das tun sie natürlich eben auch und immer stärker. Früher war es so, dass man Lizenzrechte einfach verkauft hat und dann sind Medienunternehmen gekommen und haben dann die Kameras aufgestellt, die Regisseure gestellt, die Kommentatoren gestellt. Das ist aber heute gar nicht mehr der Fall, sondern es ist so, dass ein Live-Signal eben vom Veranstalter hergestellt wird. Es wird auch veredelt, wie das gesagt wird, von PR-Seite veredelt. Das heißt, Grafiken werden reingespielt. Es gibt den Kommentar, den man sich auch einkaufen kann schon. Und von daher geht es natürlich in diese Richtung, dass das, was Journalismus ausmacht, nämlich Transparenz, Kontrolle, hier eigentlich nicht mehr funktioniert. Ich würde es nur nicht so als so wahnsinnig tragisch ansehen im Unterhaltungsformat. Weil, wie ich ja gesagt habe, damit steigt ja auch die Spannung, die Emotion. Es löst sich halt nur das auf, was wir als Journalismus verstehen würden. Im kritischen Bereich sehe ich das aber durchaus oder in der Außenperspektive sehe ich das als viel kritischer an, weil natürlich dadurch eben auch die Zugänge in kritischen, wichtigen Bereichen eben auch dicht gemacht werden können, ohne dass ich noch eine Kontrolle darüber habe.
Das Problem ist ja, aber man dreht sich so ein bisschen im Kreis. Auf der einen Seite sind die Lizenzen immer, immer teurer geworden, um über große Sportereignisse zu berichten. Auf der anderen Seite fehlt dann möglicherweise auch das Geld, um ja, vieles, vieles so zu gewährleisten von dem, was Sie gerade gefordert haben. Also es ist so, dass die Finanzierung, gerade im Sportjournalismus, so scheint es mir, ein besonderes Problem ist. Journalismus ist immer schwerer zu finanzieren, aber im Sportjournalismus eben noch mal mehr, weil die Voraussetzungen, um überhaupt berichten zu können, so enorm hoch sind, so enorm teuer sind.
Jetzt fängt tatsächlich das an, was ich als wirtschaftliche Perspektive mit in die Überlegungen reinbringe und was mir sehr wichtig erscheint. Das heißt, wenn die Lizenzrechte einerseits nach oben gehen und ich das Unterhaltungsprodukt immer stärker einkaufen muss, dann bedeutet das erstmal, dass ich weniger Sportereignisse tatsächlich bedienen kann. Das sieht man auch. Vielmehr wird über Nachrichtenagenturen beliefert oder eben nicht vor Ort mit Remote-Techniken beliefert im Unterhaltungssektor. Aber es bedeutet natürlich auch, dass ich weniger Möglichkeiten habe oder weniger finanzielle Möglichkeiten habe, gerade in dem investigativen Bereich. Und wenn ich das jetzt marktwirtschaftlich betrachte, wenn ein Journalist marktwirtschaftlich agiert, dann sagt er natürlich das Unterhaltungsprodukt, da sehe ich die Qualität. Ich kann mich unterhalten haben, es ist ein tolles Event. Aber gerade im kritischen Journalismus kann es eben sein, dass ich die Transparenz nicht aufzeige und die Leute fordern es auch nicht so stark aus dem Sport. Wenn wir es aus der Politik kennen, aus der Wirtschaft kennen, natürlich wollen wir dann Informationen haben, die für uns eben auch wichtig sind. Im Sport ist es aber anders. Das heißt, viele Leute interessieren sich tatsächlich sehr stark für die Unterhaltung. Und dann geht natürlich der gesamte Markt und die gesamte Finanzierung viel stärker in den Bereich rein, der eben marktfähig ist. Und das sieht man im Sport auch im starken Maße.
Ja, das finde ich ganz interessant, was Sie sagen, weil das ist ja auch so eine Frage, ist das überhaupt vom Publikum so nachgefragt? Weil viele freuen sich über die Unterhaltung, Emotionen, Spannung, all das, was Sie gesagt haben. Die Frage ist ja, vermisst das Publikum überhaupt eine kritische Auseinandersetzung mit den Machenschaften eines Gianni Infantino beispielsweise, dem FIFA-Chef oder auch den Doping-Problematiken? Also da ist ja auch so, dass zum Teil mein Eindruck, dass Menschen gar nicht möchten, dass diese Emotionen, dieses tolle Erlebnis Sport durch so kritische Berichterstattung, ja, ich sag mal, kaputt gemacht wird.
Das ist, was ich eben als Abwärtsspirale tatsächlich sehen würde. Das heißt, die Leute interessiert es nicht so stark, dadurch, dass die Nachfrage nicht so stark ist, wir aber in eine finanzielle Notlage geraten und wir in sehr starkem Maße einen Wirtschaftskreislauf haben, seien mal die öffentlich-rechtlichen vorneweg, also außen vor genommen erstmal.
Da sprechen wir gleich noch drüber, die Rolle von Sport im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, genau.
Ja. Genau. Aber wenn wir es nur als Wirtschaftskreislauf sehen würden, dann bedeutet das es natürlich, dass man auf wenige hochattraktive Bereiche zusteuert und dass man da, wo Journalismus anfängt und wichtig ist im klassischen Bereich, tatsächlich eben einspart, weil auch für die Rezipienten erstens wollen sie es nicht so stark haben und zweitens hinterfragen sie die Informationen auch nicht so stark. Und wenn sie die Informationen nicht so stark hinterfragen, wo kommen die her, wie transparent sind die, wie ernsthaft ist dem hinterhergegangen worden, dann bedeutet das natürlich auch, dass ich hier nochmal eine Art von scheininvestigativen Journalismus setzen kann. Und das ist, was man momentan einfach sieht. Der investigative, kritische Journalismus ist im Sport weniger stark aufgestellt. Er ist eigentlich in der Qualität oftmals, ist auch so ein bisschen Placebo-Effekt dabei. Und es bedeutet aber aus einer wirtschaftlichen Notlage heraus. Es gibt allerdings, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu betonen, natürlich immer wieder auch Glanzlichter dabei. Und es gibt auch einen Ethos, den natürlich Sportjournalisten haben und ganz tolle Kollegen. Aber es bleibt ein strukturelles Problem. Es kann ja nicht sein, dass eine besonders tolle Berufsauffassung nur dafür sorgen kann, dass es gut läuft, sondern dass es eben strukturelle und funktionale Störungen, die den Journalismus an sich auch tatsächlich momentan etwas in die Abwärtsspirale reinbringen.
Ja, und Abwehrspirale, so heißt ja auch Ihr Buch, Herr Bertling. An der Deutschen Sporthochschule beschäftigen Sie sich schon länger mit Herausforderungen im Sportjournalismus. Gerade haben wir jetzt über das Publikum gesprochen. Jetzt sprechen wir mal ja, noch näher über die Arbeit der Journalistinnen und Journalisten. Das ist ja schon länger ein Thema. Sie hatten dieses Vorurteil auch schon angedeutet, dass Sportjournalisten Fans sind, die es nur hinter die Absperrbande geschafft haben. Also diese Frage nach Distanz und Nähe, auf die läuft es heraus, das ist keine neue, aber Sie sagen, es ist eben doch ein Thema, das sich nochmal verstärkt hat, auch durch ökonomische Zwänge. Sie haben da eben auch von Opportunismus gesprochen. Wie meinen Sie das?
Naja, es ist natürlich sehr schwer, wenn ich in, sage ich mal, einer Lokalzeitung bin und die Lokalzeitung hat eigentlich keine Mittel mehr und ich versuche einfach, wobei das Personal schon abgebaut wird, versuche ich jetzt tatsächlich eben kritischen, investigativen Journalismus zu betreiben, der kaum eine Nachfrage hat. Das ist schwer, weil da steht tatsächlich meine Existenz auf dem Spiel. Und da kann ich eben auch opportunistisches Verhalten durchaus verstehen, dass man sagt, okay, das kann ich nicht eigentlich die ganze Zeit mit diesem Risiko machen. Ich habe vielleicht eine Familie, ich muss mich hier ernähren und ich muss eben auch verdienen. Und dass man dann zunehmend tatsächlich in einen Bereich geht, in dem man sich vom kritischen Journalismus eben auch löst, weil man auch verdienen muss. Und seinen Arbeitsplatz hat, muss ich ehrlich sagen, das kann ich verstehen, auch wenn es für den gesamten Sportjournalismus natürlich nicht gut ist. Und deshalb würde ich immer sagen, auf den Ethos der Kolleginnen und Kollegen zu setzen, die einen hohen Berufsethos auch haben, aber gegen solche strukturellen, existenziellen Notlagen anzugehen, das kann man auch nicht erwarten. Und deshalb muss man, glaube ich, Lösungsansätze, die es auch gibt, größer fahren und auch größer denken und nicht auf die einzelnen Menschen vielleicht auch ein bisschen draufzutreten, die dann vielleicht leicht opportunistisch werden, sondern verständlicherweise werden sie das auch.
Jetzt haben Sie Lösungsansätze angesprochen, die würde ich klassischerweise in so einem Gespräch ans Ende setzen. Erst nochmal auf den anderen Punkt zurückkommen, den wir auch schon gerade angesprochen hatten, nämlich öffentlich-rechtliche Sender, die ARD, der BR als Teil der ARD und Sport. Generelle Frage, es gibt immer wieder Kritik daran. Hey, ARD, ZDF, warum gebt ihr so viel Geld für Sportberichterstattung aus, für diese Lizenzen? Hatten wir eben schon thematisiert. Da muss viel bezahlt werden, dass man beispielsweise eine Fußball-Weltmeisterschaft übertragen kann. Sie sagen, wir hatten schon vor einiger Zeit mal miteinander gesprochen, haben Sie mir schon gesagt, grundsätzlich ist es aus Ihrer Sicht wichtig, dass Sport, Leistungssport im Öffentlich-Rechtlichen stattfindet. Warum?
Also ich glaube, dass es die Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich ein Teil der Lösung sind und dass sie momentan sehr, sehr wichtig geworden sind, wenn sie ihren Auftrag richtig erfüllen. Und da steckt aber eine Schwierigkeit drin. Das heißt, den Sport als meritorisches Gut, also als ein Gut herzustellen, das eigentlich wenig nachgefragt ist, also das, was wir als Außenperspektive angesehen haben. Also die Leute fragen einfach, das Schwimmbad sterben nicht so stark an oder wie es Vereinen und Verbänden geht. Heißt also, das wäre ja klassisch das, was die Öffentlich-Rechtlichen eben auch zeigen würden und was der Markt einfach nicht so stark zeigt. Wenn wir aber das ernst nehmen, dann bedeutet das, dass es ja weniger nachgefragt ist. Und wenn es weniger nachgefragt ist, die Vielfalt und Meinungsvielfalt, aber eben auch Themenvielfalt, da muss ich ja die Leute irgendwie auch dorthin bekommen. Und die bekomme ich natürlich über Spitzenevents, also wie eine Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft oder Olympische Spiele. Und deshalb muss ich eigentlich aus meiner Perspektive heraus immer ein Hybridmodell fahren. Einerseits muss ich den Unterhaltungsjournalismus setzen, um Anreizsysteme zu schaffen, um dann aber dem eigentlichen öffentlich-rechtlichen Auftrag gerecht zu werden, nämlich den Sport genau in dieser Vielfalt mit seinen Problemen und seinen Herausforderungen eben aufzuzeigen. Das ist eigentlich meines Erachtens der Kern, der wichtig ist und der auch sehr stark verstanden und umgesetzt werden muss, weil er so stark an Bedeutung gewonnen hat.
Also übersetzen wir das nochmal. Die Sportschau, die erst Bundesliga zeigt, die erst Formel 1 zeigt und dann eben aber auch kritischen Journalismus transportiert, beispielsweise zur Doping-Problematik. Hajo Seppelt ist da ein etablierter Kollege. Und sie sagen, nur kritische Doping-Berichterstattung würde niemanden interessieren, wenn man nicht auch andere, ja, stark nachgefragte Sportarten zeigt. Sie haben mit ungefähr 50 Expertinnen und Experten auch aus dem Sportjournalismus gesprochen und dabei war eine Frage immer wieder auch und da würde ich jetzt am Ende gerne nochmal drauf kommen, die Frage nach einer Lösung. Wir haben jetzt Probleme beschrieben, wie immer stärkere Abhängigkeit von Unternehmen, von Verbänden, PR, auch gerade ganz, ganz aktuell sieht man es ja bei diesem 600 Kilometer Extremlauf in den USA jetzt am vergangenen Wochenende, der ja von Red Bull, dem Getränkehersteller, gesponsert wurde, das Logo immer prominent zu sehen und auch direkt produziert im Auftrag von Red Bull, wo man sich die Frage stellen muss, wie kann man damit umgehen? Trotz allem, was sind aus Ihrer Sicht Lösungsansätze? Was haben vielleicht auch Menschen Ihnen im Gespräch gesagt?
Also einerseits war wenig überraschend für mich, weil ich es natürlich eben auch so erstmal gedacht habe, dass sie die Abwärtsspirale bestätigt haben. Also das heißt, es gibt einen großen Konsens im Metier, dass es tatsächlich erhebliche Probleme gibt. Was mich aber überrascht hat, war, ich hatte mit einer Teilgruppe Sportjournalisten gesprochen, aber auch mit vielen Leuten auf Verbandsebene, die ja genau davon profitieren könnten, dass es diese Abwärtsspirale gibt. Und das fand ich schon sehr überraschend, dass es einen großen Konsens dieser Leute gab, die gesagt haben, der Journalismus, der Sportjournalismus ist auf der kritisch-gesellschaftlichen Ebene enorm wichtig. Auch wenn wir profitieren können, müssen wir auch verstehen, dass wir das nicht zu stark dürfen. Also es gibt einen Konsens im Sport, dass der Sportjournalismus nicht obsolet ist oder dass er auch verzichtbar ist, sondern er ist enorm wichtig. Und sie sagen sehr oft eben aus den Verbänden heraus, als Selbstreflexion auch, was wir hier tatsächlich eben tun. Das hätte ich nicht erwartet. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass die Brille aufgesetzt wird und man versucht, davon zu profitieren.
Sie sind sogar vielleicht lästig mit ihren kritischen Fragen, umso besser, wenn wir nur noch unsere eigenen Botschaften senden können.
Genau, das haben Sie auch ganz ehrlich gesagt. Also wenn es um uns jetzt selber geht, dann ist es vielleicht tatsächlich eben auch lästig. Aber wir sehen schon, dass das gesamte System wichtig ist und die lästigen Fragen auch ihren Sinn haben, ihre Funktionalität auch für unsere Demokratie und für den Sport. Da fand ich, war also eine sehr hohe Selbstreflexion tatsächlich da. Und dann fragt man sich, wie kann es aber gelöst werden? Und ich glaube, dass die Lösung größer gesetzt werden muss als aus dem Journalismus selber heraus. Wie ich vorhin gesagt habe, ein Teil ist für mich, ein wichtiger Teil ist die Öffentlich-Rechtlichen, weil sie natürlich eine viel größere Vielfalt, seit die Kritik, wo man sie auch setzen mag, die Vielfalt des Sports und die kritische Begleitung des Sports findet nur bei den Öffentlich-Rechtlichen tatsächlich eben auch statt, in dem Maße, wo man sagen kann, okay, man kann sich ein Abbild einigermaßen oder Abbild ist vielleicht falsch gesagt, aber man kann sich eine Meinung tatsächlich darüber bilden. Ich glaube, dass es viele Ansätze gibt. Es müsste politische Ansätze geben. Es müsste auch das Verständnis einer Transparenz im Journalismus, einer öffentlich-rechtlichen KI vielleicht sogar da sein, dass man öffentlich-rechtlichen Algorithmus findet, der offen ist und wir keine Blackbox haben, Blackbox-KI, indem man sagt, da ist eine hohe Vertrauenswürdigkeit drin in den Informationen. Also ich glaube, es muss größer sein, als dass es der Sportjournalismus für sich selber tatsächlich eben leisten könnte.
Ja. KI ist natürlich ein wichtiger Punkt, den wir noch gar nicht angesprochen hatten. Sportberichterstattung, gerade auf der Ergebnisebene, ist ja tatsächlich verhältnismäßig leicht zu optimieren, daraus einen Text zu machen, passiert ja auch schon. Sie haben gerade gesagt, politisch möglicherweise auch Handlungsbedarf. Was können Sie sich da konkret vorstellen, um Sportjournalismus zu fördern?
Also ich glaube, dass es zum Beispiel Anreizsysteme auch geben könnte für besonders guten Journalismus, nicht auf inhaltlicher Ebene. Also das ist ganz wichtig, weil wir brauchen natürlich unsere Meinungsfreiheit und eben auch die Freiheit vom Staat. Aber zum Beispiel, dass man externe Evaluationen durchführt, beispielsweise Stiftung Medientest gab es mal, oder eben sowas wie Förderung durch berufliche Aus- und Weiterbildung, Forschung stärker einzubinden, wird auch tatsächlich zunehmend gemacht und dass man mehr im kritischen Journalismus, Sportjournalismus darauf geht, wie werden eigentlich Informationen, wie kommen sie zustande? Und da fehlt mir noch so ein bisschen der Unterschied der öffentlich-rechtlichen zum privatrechtlichen Sektor. Da werden die Informationen an sich nach vorne gestellt. Also ich glaube, es gibt eine Selbstreflexion, ist sicherlich wichtig, also mediales Qualitätsmanagement, aber eben auch eine politische Stärkung oder auch rechtliche Stärkung gegenüber Netflix oder Amazon, die in diesen Markt reingehen, die ja nicht die gleichen redaktionellen und Qualitätskriterien erfüllen müssen, soziale Plattformen, wie wir es nationalen Medienorganisationen haben. Also ich finde da, es ist Spiel drin, ne? Also es sind verschiedene Seile, Stritten, die man tatsächlich noch ziehen könnte, um es zumindest besser zu machen und aus dieser Spirale rauszukommen.
Das läuft ja vielleicht auch darauf hinaus, so abschließend, dass man auch noch mal für den Wert beim Publikum werben muss. Also das ist sehr, sehr schwer, sehr idealistisch vielleicht auch gedacht, aber auch da die Menschen, die Rezipienten, von denen Sie gesprochen haben, noch mal ja vielleicht auch anders ansprechen muss, um diesen kritischen Journalismus, diese Außenperspektive, die Sie ja auch am Anfang erwähnt haben, auch noch mal ein bisschen attraktiver vielleicht zu machen, um da den Wert hervorzuheben, letztendlich für die Gesellschaft, für die Demokratie, auch im Sport.
Ich glaube, das ist der technische Geburtsfehler des Journalismus. Das heißt, dass wir eigentlich uns als Sender immer empfunden haben, die die Botschaft verkünden, quasi fast wie in der Kirche, nach unten verkünden. Aber die gesamte Technologie hat es einfach möglich gemacht, dass wir viel stärker in den Austausch gehen können und es auch tatsächlich eben gefordert wird. Also wir müssen natürlich viel stärker auch in Netzwerken denken. Wie werden Botschaften weitergegeben? Wie können Leute auch wieder darauf antworten. Aber wir haben einfach auch noch extrem große Medienorganisationen, die noch dieses tradierte Denken auch in sich haben und Digitalisierung eher denken, dass sie noch mehr Möglichkeiten haben, Plattformen zu bespielen. Aber dieses Feedback einzuholen, sich noch stärker angreifbar zu machen und tatsächlich Demokratie im eigenen Mediensystem zu leben, das bedarf Mut, aber ist meines Erachtens auch notwendig und möglich geworden.
Der Sportjournalismus steht unter Druck, wirtschaftlich, technisch, aber auch publizistisch. Darüber habe ich mit Christoph Bertling gesprochen, NDR24 Medien. Er ist Sport- und Kommunikationswissenschaftler an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Herzlichen Dank Ihnen, Herr Bertling.
Ich habe zu danken.
Und auch nochmal der Hinweis auf Ihr Buch, in dem Sie das, was wir gerade alles besprochen haben, nochmal ausführlicher beschreiben. Die Abwärtsspirale heißt es: Formen, Paradoxien und Störungen des Sportjournalismus und Wege aus seinem Krisenmodus. Es ist ganz frisch erschienen im Herbert von Haarlem Verlag. Das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Und ja, Feedback, das war auch gerade Thema. Das geht auch bei uns bei BR24 Medien, br24medien@br.de. Das wäre unsere Adresse. Und mein Name ist Linus Lühring. Bis zum nächsten Mal.